Friedrich Schiller, der Ring des Polykrates. Er stand auf seines Daches Zinnen. Er schaute mit vergnügten Sinnen auf das beherrschte Samos hin. »Dies alles ist mir untertänig«, begann er zu Ägyptens König, »gestehe, dass ich glücklich bin.« »Du hast der Götter Gunst erfahren. Die vormals deinesgleichen waren, sie zwingt jetzt deines Zepters Macht. Doch einer lebt noch, sie zu rächen. Dich kann mein Mund nicht glücklich sprechen, solang des Feindes Auge wacht. Und eh der König noch geendet, da stellt sich von Milet gesendet ein Bote dem Tyrannen dar. Lass, Herr, des Opfers Düfte steigen und mit des Lorbeers muntern Zweigen bekränze dir dein festlich Haar. Getroffen sank dein Feind vom Speere, mich sendet mit der frohen Meere dein treuer Feldherr Polydor und nimmt aus einem schwarzen Becken noch blutig zu der beiden Schrecken ein wohlbekanntes Haupt hervor. Der König tritt zurück mit Grauen. Doch warn ich dich, dem Glück zu trauen, versetzt er mit besorgtem Blick. Bedenk, auf ungetreuen Wellen, wie leicht kann sie der Sturm zerschellen, schwimmt deiner Flotte zweifelnd Glück? Und ehe er noch das Wort gesprochen, hat ihn der Jubel unterbrochen, der von der Rede jauchzend schallt. Mit fremden Schätzen reich beladen, kehrt zu den heimischen Gestaden der Schiffe mastenreicher Wald. Der königliche Gast erstaunet. Dein Glück ist heute gut gelaunet, doch fürchte seinen Unbestand. Der Kreter Waffenkund Gescharen betreuen dich mit Kriegsgefahren, schon nahe sind sie diesem Strand. Und eh ihm noch das Wort entfallen, da sieht man's von den Schiffen wallen und tausend Stimmen rufen, Sieg! Von Feindesnot sind wir befreiet! Die Kreta hat der Sturm zerstreuet. Vorbei, geendet ist der Krieg. Das hört der Gastfreund mit Entsetzen. Fürwahr, ich muss dich glücklich schätzen. Doch, spricht er, zitter ich für dein Heil. Mir grauet vor der Götter Neide. Des Lebens ungemischte Freude ward keinem irdischen zuteil. Auch mir ist alles wohlgeraten. Bei allen meinen Herrschertaten begleitet mich des Himmels Huld. Doch hatte ich einen teuren Erben, den nahm mir Gott, ich sah ihn sterben. Dem Glück bezahlt ich meine Schuld. Drum willst du dich vor Leid bewahren, so flehe zu den Unsichtbaren, dass sie zum Glück den Schmerz verleihen. Noch keinen sah ich fröhlich enden, auf den mit immer vollen Händen die Götter ihre Gaben streuen. Und wenn's die Götter nicht gewähren, so acht auf eines Freundes Lehren und rufe selbst das Unglück her. Und was von allen deinen Schätzen dein Herz am höchsten mag ergötzen, das nimm und wirf's in dieses Meer. Und jener spricht, von Furcht beweget, von allem, was die Insel heget, ist dieser Ring mein höchstes Gut. Ihn will ich den Erinnen weihen, ob sie mein Glück mir dann verzeihen. Und wirft das Kleinod in die Flut. Und bei des nächsten Morgens Lichte, da tritt mit fröhlichem Gesichte ein Fischer vor den Fürsten hin. Herr, diesen Fisch hab ich gefangen, wie keiner noch ins Netz gegangen, dir zum Geschenke bring ich ihn. Und als der Koch den Fisch zerteilet, kommt er bestürzt herbeigeeilet und ruft mit hocherstauntem Blick, sieh, Herr, den Ring, den du getragen, ihn fand ich in des Fisches Magen. Oh, ohne Grenzen ist dein Glück. Hier wendet sich der Gast mit Grausen. So kann ich hier nicht ferner hausen. Mein Freund kannst du nicht weiter sein. Die Götter wollen dein Verderben. Forteilig nicht mit dir zu sterben. Und sprach's und schiffte schnell sich ein. Wenn es um Balladen geht, kommt man an Schiller nicht vorbei. Schiller ist sozusagen der Balladen-King. Sein Werkverzeichnis umfasst allein an die 15 Balladen. Man kann sogar sagen, die Ballade war seine bevorzugte Gedichtform. Und wäre er nicht schon viel zu früh, im zarten Alter von 45 Jahren, verstorben, wären der Nachwelt wohl noch unzählige weitere Meisterwerke überliefert worden. Im Balladenschreiben wetteiferte er mit seinem Kumpel Goethe um die Meisterschaft. Und auch wenn der Vielschreiber Goethe ihn quantitativ in den Schatten stellte, kann man doch sicherlich ungestraft behaupten, dass Schillers Balladen einen einsamen Höhepunkt dieser Gattung bilden. Denn seine kraftvolle Sprache, die Wortgewalt und die ihm eigene Dramatik machen die Lektüre seiner Balladen trotz ihrer oft ausschweifenden Länge zu einem Genuss. Das ist auch der Grund, warum wir unserem geliebten Friedrich Schiller im Laufe dieses Balladenzyklus noch öfter begegnen werden. Schillers Glocke allerdings, dieses 425-zeilige Monstrum, da kann ich Sie beruhigen, wird hier nicht ertönen. Das werde ich Ihnen und mir nicht antun. Sie ist streng genommen auch gar keine Ballade und darum können wir hier getrost auf sie verzichten. Mein Name ist Olaf Danner und dies ist die dritte Folge von Danner tanzt. Heute wollen wir uns vornehmlich mit dem Glück beschäftigen. Das Wort kommt im Ring des Polykrates allein 9-mal vor. Bei einer Zeilenzahl von 96 ist das im Schnitt alle 10,6 Zeilen oder umgebrochen auf 16 Strophen im Mittel in jeder 1,7 Strophe, falls es unter Ihnen Statistikfreunde geben sollte. Das Glück ist also das beherrschende Thema in diesem Werk, im Grunde genommen ein zu viel an Glück. Uns begegnet hier der König von Samos, Polykrates, übrigens wieder ein Tyrann, dem scheinbar alles glückt, was er unternimmt und der deshalb eigentlich ein zufriedener Herrscher sein müsste. Aber der ägyptische Kollege misstraut dem Frieden und rät zur selbstlosen Opfergabe, um die Götter zu besänftigen. Die Götter akzeptieren die Gabe allerdings nicht und senden sie postwendend zurück. Etwas düpiert und ratlos steht Polykrates nun da, während der verschreckte Pharao entsetzt das Weite sucht. Interessanterweise hat sich Schiller diese kuriose Geschichte gar nicht selbst ausgedacht. Er hat sie abgeschrieben bei Herodot, dem römischen Geschichtsschreiber. Der hat in seinem dritten Buch der Historien das Leben und Wirken des Polykrates erwähnt. Der Protagonist unserer Ballade ist also eine leibhaftige Person der antiken Zeitgeschichte, hat von ca. 570 bis 522 vor Christus gelebt und das typische Dasein eines Tyrannen geführt. Mit Hilfe seiner beiden Brüder putscht er sich 538 vor Christus an die Macht. Kurz danach ermordet er den einen und vertreibt den anderen und ist ab da alleiniger Herrscher über Samos, der griechischen Insel in der östlichen Ägäis, die ob ihrer Nähe zum kleinasiatischen Festland heute, ähnlich wie Lesbos, leider traurige Berühmtheit als Zufluchtsort für Bootsflüchtende aller Art erlangt hat, die sich von türkischen Schleppern in untaugliche Seelenverkäufer gesetzt, um auf europäisches Unionsgebiet zu gelangen, in völlig überfüllte Lager quetschen müssen und vergeblich der Bearbeitung ihrer Asylanträge harren. Aber ich schweife ab. Samos steigt unter König Polykrates dank einer starken Flotte zur Seemacht auf. Der Usurpator unterwirft mehrere benachbarte Inseln, unter anderem jenes schon erwähnte Lesbos, sowie etliche kleinasiatische Städte, siehe Milet, und mehrt seinen Reichtum durch nichts Geringeres als Piraterie. Pythagoras, ein Zeitgenosse des Polykrates und ebenso auf Samos gebürtig, wie nebenbei auch Epikur, wandert zu dieser Zeit übrigens nach Süditalien aus, um dort seinen berühmten Satz zu entwickeln. Für die Wissenschaften hatte der Fürst offensichtlich wenig übrig. Verbündet ist er zeitweise mit König Amasis von Ägypten. Das ist der Herr, der beim samischen Regenten zu Besuch ist und mit ihm auf der Dachterrasse, womöglich bei einem Glas Rezina, ins Fachsimpeln über den Glücksbegriff gerät. Zu diesem Zeitpunkt ist Polykrates also auf der Höhe seiner Macht und kann es sich offenbar nicht verkneifen, seinem Geschäftspartner subtil das Geständnis abzutrotzen, dass er der Glücklichere von beiden sei. Aber wie das Spieglein an der Wand im Märchen zeigt ihm der Freund vom Nil ein ums andere Mal ein Schneewittchen auf, das seinem unerhörten Glück noch Grenzen setzt. Prompt jedoch wird jeder begründete Einwand vom Schicksal widerlegt. Das Glück scheint wirklich ungetrübt zu sein. Da könnten selbst die Götter neidisch werden. Man könnte hier nun kurz einwerfen, dass sich das Gespräch der beiden Potentaten ja weniger um Glück dreht als um Erfolg. Etwas, das Männer diesen Ranges oft verwechseln. Dennoch, es bleibt eine unausgeglichene Bilanz. Wahres Glück scheint es nur geben zu können, wenn man auch Niederlagen einstecken muss. Um sich das Glück also weiterhin gewogen zu halten, muss ein Opfer her, ein schweres. Und mangels einer verfügbaren Tochter scheint für unseren Herrscher das kostbarste Gut ein Schmuckstück zu sein. Bei Herodot ist es ein Siegelring. Gerade von materiellen Dingen, wer wüsste das nicht, trennt man sich oft nur äußerst ungern. Doch die Erinnen sollen besänftigt werden, damit sind die Rachegöttinnen der griechischen Mythologie gemeint. Die Erinnen galten als die personifizierten Gewissensbisse und vergolten jede Ungerechtigkeit, um die göttliche Ordnung zu bewahren. Dass die Damen aber dieses wertvolle Geschenk verschmähen, kann nur bedeuten, dass das Verderben des Tyrannen besiegelt ist. Und in der Tat verließ den historischen Samer auch bald das Glück. Seine Herrschaft endete 522 vor Christus abrupt und blutig. Polykrates wurde vom persischen Statthalter Oreutes in einen Hinterhalt gelockt und nach alter Sitte gekreuzigt. Man hatte dem inzwischen klammen König einen lukrativen Schatz versprochen. Das ist also die Moral von Schillers Ballade. Je höher der Aufstieg, desto tiefer der Fall. Wer sein Glück für selbstverständlich hält, dessen Hybris wird früher oder später bestraft. Deshalb übe man sich lieber in Demut und nehme auch die Widrigkeiten des Lebens dankbar an. Insofern besitzen wir heutzutage nachgerade die Gunst der Götter. Sie schenken uns zum Beispiel in Rekordzeit einen Impfstoff, bescheren uns aber gleichzeitig die dazugehörigen Lieferschwierigkeiten. Mit jedem neuen Vakzin lassen sie auch weitere Virusmutanten erscheinen. So bleibt alles schön im Gleichgewicht. Wäre es anders, wir müssten uns Sorgen machen. Das Glück ist ein Vogel, sagt der Wiener und beschreibt damit die allgemeine Flüchtigkeit von Glück. Es einzufangen und zu bewahren ist unmöglich. Es könnte allerdings sein, dass Schiller uns noch einen anderen Aspekt nahebringen wollte. Wer seinem besten Freund den Erfolg nicht gönnt und es nicht ertragen kann, wenn diesem alles gelingt, ihm am Ende sogar die Freundschaft kündigt, weil das Glück so gar nicht weichen will, der ist selbst vielleicht nur eifersüchtig und vom Neid zerfressen. Sollte Pharao Amasis am Ende seinem Partner aus reiner Missgunst ein schlechtes Gewissen eingeredet haben? Wer schon mal im Lotto gewonnen hat, kann ein Lied davon singen, wie man sich dann vor falschen Freunden kaum retten kann. In diesem Text kam der Begriff Glück übrigens genau 14 Mal vor. Das ist bei insgesamt 105 Zeilen eine Quote von exakt 7,5 Zeilen pro Glück. In der Quersumme ergibt das 12, womit wir endlich bei einer vollkommenen Zahl angekommen wären. In der nächsten Folge werden wir uns wieder etwas Handfesterem widmen. Da geht es um Birnen. Wow.